Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute einen Gesprächspartner bei mir. Ich habe ihn aufgesucht in Hamburg. Er wohnt in dem am viertschlechtesten erreichbaren Ort Deutschlands. Und das habe ich auch gemerkt, als ich zu ihm nach Hause zuerst kommen wollte. Er wohnt nämlich in Biedenkopf. Dazu gleich mehr. Und ich habe von Anfang an, als ich diesen Podcast geplant habe, wollte ich ihn einladen, weil er ein Kinderbuch geschrieben hat, wo psychische Krankheiten oder psychische Störungen bei Kindern drin vorkommen. Und ja, ich habe das so nie gelesen, bin total begeistert, habe das Buch vor 10 Jahren das erste Mal mit meinen Kindern gelesen. So, ich begrüße Andreas Steinhöfel.
Hallo, hi.
Biedenkopf, was verschlägt dich nach Biedenkopf?
Biedenkopf an der Lahn, das liegt in Oberhessen. Und ich bin da nicht geboren, aber aufgewachsen. Also ich bin zwar mal um die Ecke geboren auf dem Land. Und ich glaube, da war ich 5, als wir da hingezogen sind. Und bin irgendwann dann als erwachsener Mensch zum Studieren weggegangen. Und danach habe ich lange in Berlin gelebt, fast 20 Jahre. Ja. Und bin dann wieder zurückgegangen. Das lag einfach daran, dass ich immer grauenvolles Heimweh hatte. Meine ganze Familie.
In der Berliner Zeit auch.
Ja, immer. Also meine Mutter und die Brüder leben da und eine Bruder mit Kindern. Und ich habe auch die Landschaft vermisst. Das ist so Mittelgebirge, letzte Rothaargebirge, aus der war wunderschön. Und das ist bei mir so im System wahrscheinlich drin. Und dann kam noch dazu, dass mein Lebensgefährte starb in Berlin. Und ich dann dachte, komm, jetzt hält ich hier auch nichts mehr. Also ich war da innerlich eh schon länger auf dem Absprung, weil mir die Stadt zu hart wurde und zu... Ja, hat es das passende Wort, immer das Gefühl, du musst zum Panzer ausfahren, wenn du auf die Straße gehst.
Ja.
Das müssen dann sondern jüngere Leute machen, die noch bei Nerven sind. Mir wurde das zu anstrengend. Und dann alles zusammen habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du zurück auf die Scholle, wo du mal von runtergehüpft bist. Und das ist jetzt 9 Jahre her, ziemlich fast auf den Tag.
Ja, 2010 also.
Genau. Und ich habe es noch keinen Tag bereut. Also das war eine gute Entscheidung.
Ja, ich kann mir das für mich also ich bin in Berlin groß geworden und lebe da schon immer. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich stelle mir irgendwie vor, keine Ahnung, ich hätte das Gefühl, beobachtet zu sein oder so. Also ich meine, ich stelle mir vor, wenn du jetzt Besuch bekommst aus der großen Stadt, schwer genug ist es ja nicht zu besuchen, aber dann weiß doch irgendwie schon, bei Ortsdurchfahrt wissen doch schon die Leute, ach, heute kriegt der Steinhöfel wieder irgendwie, heute kommt wieder ein Fremder in die Stadt oder so.
Ja, haben ja schon noch andere Dinge zu tun, als sich um mein Leben zu kümmern. Also das hat sich gelegt. Früher hatte ich den Eindruck auch, als ich da weg bin. Und inzwischen, das kommt mit dem Alter und das kommt natürlich auch mit wirklich einer veränderten Soziografie, muss man fast sagen, dass Menschen sind nicht mehr so, also nur noch ein paar. Und die kannst du einfach auf die Nichtwahrnehmungsliste setzen.
Okay.
Und ansonsten lassen die einen sein Leben leben, wie man will. Da gibt's auch natürlich Getuschel und was weiß ich, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Und das war früher, da hat's mich nicht interessiert, aber betroffen gemacht, also weil's mich berührte.
Ja.
Und inzwischen ist mir das völlig egal und da lässt sich's gut leben. Also ich muss sagen, ich habe auf dem Land im Unterschied zur Großstadt viel, viel, viel mehr Kontakte, also viel mehr Freunde und Bekannte, als das in Berlin möglich war, weil die Distanzen nicht so groß sind. Also das zum Beispiel, das hat mir in der Großstadt richtig zu schaffen gemacht, diese sowieso uferlose Größe und ich bin einer, ich hab's gern überschaubar und möchte gern wissen, wo um mich rum meine Grenzen sind. Also das eine ist die Überschaubarkeit und das andere, dass du einfach rein praktisch, die beste Freundin wohnte in Steglitz, da bin ich von Kreuzberg aus, 1,5 Stunden, 1 und 1/3 mit den Öffentlichen unterwegs gewesen.
Okay.
So, also mit...
Die muss aber weit in Steglitz
gewohnt haben. Ja, mitten am Arsch. So. Und da bin ich heute bald in Frankfurt, wenn ich von uns aus mit dem Auto fahre.
Ja.
Also sprich, dass viel dessen, was die Großstädter fürchten, das trifft auf dem Land gar nicht zu. Das Einzige, was tatsächlich zutrifft, ist das eingeschränkte gastronomische Angebot.
Ja.
Das ist was mir wirklich richtig fehlt. Also einfach lecker Essen gehen, Zeug ausprobieren, also so fremde,
mal schnell mal zum exotische,
genau, solche Sachen. Und das ist bei uns wirklich sehr eingeschränkt.
Okay,
ja. Aber sonst alles gut.
Ich glaube auch, also sozusagen die meisten Berliner lieben das ja auch, in der Stadt zu wohnen, voller Theater, Opern, genau, und Museen, wo sie nicht hingehen. Ne? Also das ist ja eigentlich die Wahrheit.
Das war bei mir auch. Also gut, das kennt ja jeder, das Phänomen. Du kannst überall hin, das heißt ja nicht, dass du es tust. Und wenn du was verpasst, was du unbedingt machen wolltest, sagst du, ach, dann gehe ich halt da und da und da hin.
Oder ich gehe, wenn er will, genau, und ich habe diesmal irgendwie David Bowie verpasst, da gehe ich, wenn er das nächste Mal kommt. Oder zum Beispiel, immer so ein Gefühl, wenn das ist halt.
Und so mache ich dann zu Hause, was eben kulturell auch viel, viel mehr, als ich in Berlin gemacht habe. So noch musst du alles mitnehmen, selten genug die schönen Sachen. Also eigentlich bin ich beweglicher geworden, seit ich wieder auf dem Land bin.
Du bist sehr erfolgreicher und auch sehr gefeierter Kinderbuchautor. Du hast debütiert, soweit ich weiß, mit Dirk und ich.
Genau.
Das hatten wir schon zu Hause, hat meinen Kindern auch wahnsinnig gut gefallen. Irgendwie, so geht's ja dann los, dass man irgendwie so ein Buch liest. Du hast einen Bruder, der Dirk heißt, genau, und der Protagonistin Dirk und ich, der andere heißt auch Andreas, so dass ich dachte, möglicherweise gibt's da eine gewisse biografische Nähe oder so. Dann bist du für mich auf jeden Fall, wie soll man sagen, als ganz großer Autor in Erscheinung getreten oder jemand, wo man sagt, okay, das wird eine sehr, sehr lange bleiben mit diesen ganzen Rico- und Oscar-Geschichten, die auch verfilmt wurden, auch finde ich sehr lieb, sehr toll verfilmt wurden.
Ja, ich auch sehr.
Also ich bin auch reingegangen und dachte, das wird bestimmt ganz, ganz grauenvoll, weil Verfilmungen ja manchmal sowas Süßliches haben. Aber als ich dann Anke Engelke irgendwie am Eis stand, sah, dachte ich, jetzt ist irgendwie wirklich alles gut. So. Und ich fand auch Rico süß und Oscar süß.
Die waren gut besetzt.
Das war
ein großes Glück. Also ich halte mich ja immer komplett raus aus den Verfilmungen, weil ich produziere ja auch selber, aber nicht meine eigenen Sachen. Und das war, was ich dachte, oh Gott, alles, was dem Produzenten fehlt oder dem Regisseur, ist so ein aufgeregter Autor, der daneben steht und dann rumquickt. Ja, aber in dieser Szene im Buch hat er ein gelbes Hemd an und bla bla. Man ist dann auf das Glück angewiesen und ich hatte das. Das war toll. Bei Mitte der Welt war es auch so, du guckst den Film und denkst so, ja, hätte ich zwar komplett anders gemacht, aber das, was da ist, ist super. Also komme ich gut mit. Bin ich sehr froh. Ich kann es auch jedem nur raten, den Autoren, Leute, quatscht nicht rein und guckt euch an, was bei rauskommt. Wenn ihr Glück habt, ist gut. Und wenn ihr Pech habt, hat noch kein schlechter Film gutes Buch zerstört.
Und genau, und in Rico aus Conti Tiefer Schatten ist ja das Besondere, dass es eben an diese Figur gibt, Rico. Und Rico, also so, du, was ich sehr angenehm finde, du schummelst dich, glaube ich, um den Begriff ADHS herum, weil, was ich irgendwie eher angenehm finde, weil dann macht
man... Ja, dann hast du sofort ein Schlagwort.
Und genau, ist ja machst dich so angreifbar.
Was ich nicht wollte,
Ja. Und aber sozusagen der Rico hat auf jeden Fall große Konzentrationsprobleme und der hat auch immer mal das Problem, ist natürlich auch für die Krimi-Handlung immer toll, dass du im Notfall fliegen da die Bingo-Kugeln durch seinen Kopf und dann hat er das eben nicht gesehen, wo er daneben stand und dann kannst du natürlich auch als Autor immer so...
Ja, dramaturgisch kann man das auch.
Dramaturgisch ist das ein geiler Kniff. Genau, und der hat eben Konzentrationsstörungen. Wie bist du darauf gekommen? Also erzähl mal vielleicht davon.
Es ist ja, Rico zur Seite steht ja Oscar, der Hochbegabte. Rico sagt von sich selber, er sei tiefbegabt. Das sind so klassische Duos. Dick und Doof und Batman und Robin und was weiß ich. Also die meisten Helden treten paarweise auf und Sherlock Holmes und Watson, also der eine ist dann immer der Kleinere. Und ich hatte ursprünglich Oscar als Hauptperson auserkoren. Ich hatte war ein Zeitartikel, ein großer, über hochbegabte Kinder gelesen. Und das hat sich verfangen. Und zwar, weil da, das ist auch das Einzige, was ich noch weiß aus dem Artikel, so ein sehr hübsches, plastisches Beispiel dafür war, welche Not hochbegabte Kinder leiden. Also ich war auch jetzt im Alltagsdenken so, na klar, super, schlaue Kinder, klasse, was Besseres kann dir gar nicht passieren als Kind. So. Und da war dann als Beispiel drin, wenn du als Neunjähriger weißt, dass du intelligenter bist als deine Eltern, dann bekommst du ein massives Problem, denn die Eltern sind ja eigentlich dafür da, dich vor der Welt zu schützen, dir den Weg ein bisschen vorzubereiten, etc., etc. Und auf einmal stehst du da und denkst so, das kann ich aber alles viel besser. Kann das aber natürlich nicht umsetzen. Und das, das hatte dann eben dramaturgisches Potenzial oder dramatisches Potenzial. Und dann habe ich angefangen, dachte, ja, mach ein Krimi draus und dann stellst du mal so einen kleinen Doofen zur Seite, dem Schlauen, und Krimi zieht immer bei Kindern, aber eigentlich machst du eine Freundschaftsgeschichte mit dem Krimi im Hintergrund und hab dann angefangen, aus der Perspektive Oscars zu schreiben. Und da war nach einem Kapitel, und mir wurde es auch nicht schon völlig klar, das hätte funktioniert, auch sprachlich, wäre eine andere Sprache gewesen als jetzt bei Rico, aber die Rico-Figur, also der kleine Doofe, der war dann eben wirklich nur doof. Der war dann der Stichwortgeber für die Gags und du hast über den gelacht, aber du hast nie mit ihm gelacht.
Ja.
Und das war...
Das ist nicht
cool. Das ging überhaupt nicht. Das war dieser, nicht nur der Figur, sondern auch generell natürlich allen Menschen, die ein bisschen langsamer oder anders denken, gegenüber völlig unfair.
Das es ist ja auch, Humor von oben nach unten sozusagen, also genau, über den Schwächeren, schwächere Figur hinbauen, um der dann immer auf den Kopf zu hauen.
Und das kannst du mit Slapstick machen, da geht das, ne? So bei Dick und Doof, dass der dann immer wieder gegen die Tür rennt oder so und du freust dich, weil du weißt, er überlebt das ja. Aber
und du weißt, er spielt oder so.
Ganz genau, genau. Aber da, wenn du für Kinder schreibst, man hat da ja auch eine, finde ich auf jeden Fall schon eine große Verantwortung. Das, was kannst du denen zumuten? Was machen die mit? Was sind die schon gewohnt? Wir leben in einer gigantischen Popkultur. Die sind einiges gewohnt, aber wenn es um Würde geht und um miteinander klarkommen, da wird es dann hagelig. Und also habe ich gedacht, okay, wie fühlt sich denn dieser kleine doofe Mensch, den du da in die Welt gesetzt hast? Dreh's doch mal um. Wie würde der denn die Geschichte erzählen? Und dann war das wirklich wie so ein fast epiphanisches Erlebnis.
Dann, oder
so. Und alles war gut. Es hat super funktioniert. Natürlich musst du dann einen Kniff finden, warum schreibt er das auf? Das ist ja eine Ich-Erzählung. Warum führt er ein Tagebuch? Er, der doch eigentlich wahrscheinlich keine drei Sätze aneinander rein könnte oder so. Aber das war das eine. Also von der Hochbegabung, Tiefbegabung ausgehen. Und dann paarte sich das. Also die Idee war schon virulent. Und dann lernte ich meinen Lebensgefährten kennen. Und der war ein ADHS-Erwachsener. Und das waren dann die Wunder und Freuden und Grauenhaftigkeiten der ADHS-Welt wurden mir zuteil. Und es war schon heftig. Zum Teil toll, zum Teil unglaublich nervig. Aber in der Summe war auf einmal wurde diese Rico-Figur wurde mit Leben erfüllt. Also viel dessen, was diese Romanfigur ausmacht, stammt tatsächlich von meinem verstorbenen Lebensgefährten. So ein gutherziges Herangehen an die Welt, so ein argloses, so ein Wissen darum, ja, du kriegst vielleicht jetzt Knüppel zwischen die Beine, aber deswegen auf der Stelle stehen bleiben geht nicht. Also du musst trotzdem gehen. All solche Dinge.
Na, ihm fehlt so der Filter auch, ne? Also
genau.
Rico fehlt so der Filter oder sozusagen der Filter des Misstrauens. Oscar traut sich ja oft gar nichts.
Oscar, genau.
Der kommt ja mit dem Helm. Er trifft ihn irgendwie, da hat er einen Helm auf, weil er irgendwie Angst hat, dass ihm die Welt, also der Himmel auf den Kopf fällt, so nach dem Motto. Genau. Und Rico, der so einen Helm, du wirst ja gar nicht, was er damit anfangen soll.
Gott, aber Oscar, das war halt dann die Antifigur. Also ich hatte diesen kleinen Kaspar Hauser irgendwas oder Simplicissimus trifft es noch besser, der da in die Welt stolpert und eben mit seinem Charme und seiner Offenheit alle um einen kleinen Finger wickeln kann.
Ja.
Und dazu dann diesen totalen kleinen Psycho, das paarte sich aber auch wieder mit, damals war das dann so extrem en vogue, dass auf einmal alle Kinder zum Fahrradfahren so einen Helm auf den Kopf kriegen. Inzwischen hat die ganze Welt einen Helm auf dem Kopf. Da mag man lange trefflich drüber streiten, aber es gibt ja diesen schönen Satz von Benjamin Franklin, dass du Sicherheit immer nur dadurch gewinnst, dass du Freiheit abgibst. Und das hat mir gut gefallen. Und Oscar ist für mich so der Prototyp des Menschen, der sehr ängstlich ist, ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Dann gestaltest du dir natürlich psychologisch anders aus. Also dann nimmst du so einen kleinen Jungen, der aus einer völlig komplett dysfunktionalen Familie kommt, wo eigentlich nur noch der Vater existiert. Die Mutter hat ihn abgelehnt und dann weißt du, okay, der rennt nicht ohne Grund mit zum Sturzhelm oder mit irgendwas auf dem Kopf. Und das wurde dann zum Spiel über die nächsten Bände. Was hat Oscar jetzt auf dem Kopf? Das war dann ein Band, war es eine riesen Sonnenbrille, dann gab es eine Bommelmütze.
Mich macht das sozusagen sehr betroffen, weil das sind Sachen, die habe ich eben in 20 Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie gelernt. Mhm. Und dass du die so rausschüttelst, ist natürlich für mich nicht schön, so, weißt du, weil wozu habe ich 20 Jahre lang gelernt, wenn du das einfach so weißt, so, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist ja kein irgendwie akademisch geformtes Wissen oder so. Das ist ein.
Aber es ist eben, naja, aber Figuren. Für uns Kinder und Jugendpsychiater ist das alles sehr ärgerlich, weil das haut genauso hin. Weißt du, das haut genauso hin, wie du das sagst. Ja, und das ist genauso dieses, man sucht eigentlich eine Sicherheit sehr häufig, auch Menschen mit Zwangsstörungen oder so suchen die Sicherheit häufig, gerade dadurch sozusagen, dass sie so viel Unsicherheit im Leben erleben und aushalten müssen. Und gerade auch die Hochbegabten, was immer mein Beispiel ist, wenn du als Hochbegabter in einer Zeitung liest mit 6, was eine Geisel ist und lässt dir das erklären und du verstehst, was eine Geisel ist, dann ist es irgendwie gut, dass du das verstehen kannst, aber du leidest dann fortan darunter, weil du bist ja emotional ganz normal.
Genau. Ja.
Und das ist auch, und dann suchst du die Sicherheit in den kleinsten Quatschmomenten, aber eigentlich suchst du die große Sicherheit. Und das ist sehr, sehr, sehr schön und sehr treffend dargestellt für Oscar auch. Also ja, also ich muss sagen, ich mag das sehr. Und Rico persönlich habe ich auch immer gesehen, aber das ist natürlich auch mein Vorurteil, dass er sich täuscht in der Wahrheit. Wahrnehmung, dass er eben nicht so schlau ist, sondern dass er einfach nur sehr doll ADS hat.
Also genau,
dass er riesige Konzentrationsstörungen hat und viel mehr checkt und weiß, also wenn der nur noch ein bisschen weniger...
Erstens das, dann hat er eine unglaublich emotionale Intelligenz, aber auch eine, also auch schon ein supergeiles Gehirn. Dieses Ding, das ist ja fast ein Renaissance-Ideal, was ich dem mitgegeben habe, dass er sich zum Beispiel da, wo ihm die Welt unverständlich erscheint, er sich die Welt selber erklärt mit seinen kleinen Lexikon-Einträgen, die er macht. Also er erklärt sich selber Fremdwörter, er erklärt sich Verhaltensweisen, er erklärt sich Geografie etc. etc. Das macht Kindern, tut Erwachsenen auch, das macht also allen totalen Spaß, die diese Kästchen lesen. Aber für ihn ist das tatsächlich ein Ordnungsprinzip. Also so bringt er Ordnung in seinen Kopf. Und der Spaß für den Leser ist natürlich, dass das völlig bekloppte Definition.
Dass die Erklärung sozusagen falsch
sind. Dass die so verschraubt sind.
Aber, genau, die sind verschraubt. Ja, genau,
so aber das Prinzip ist, das kennt eben jeder wieder. Was eine unglaubliche Belohnung war, als das erste Buch rauskam und in den Folgebänden kam es dann immer wieder, aber nach dem ersten war es am heftigsten. Da kam wahnsinnig viel bis heute, kommt unglaublich viel Leserpost. Das liegt aber auch daran, dass das viel in Schulen gelesen wird. So, da kommt dann eben viel über die Schulen. Aber das war wirklich richtig beglückend, dass da aus allen Schulformen, also von Förderzentrum bis Privatschule von mir aus, Gymnasiale, irgendwas, so, kam von Kindern, da ist endlich mal einer, der so denkt und so fühlt wie ich.
Ja.
Das heißt, mit dieser Figur, die eigentlich ein spezifisches Persönlichkeitsbild hat, also mit ADHS etc., da kennt sich jeder drin wieder, der mal unsicher war oder der mal den roten Faden irgendwo verloren hat beim Reden und beim Schreiben. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so reinschlägt.
Ja, du hast das irgendwo mal gesagt, dass du gedacht hast, das wird so ein Förderschulhit so.
Also genau,
so, dass man so sagt, ach wie toll, Andreas Steinhöfel verkauft sich zwar nicht, aber ist so verständnisvoll für die Behinderten und das hat überhaupt nicht funktioniert, sondern du hast es einfach, das hat wahrscheinlich über 800 Exemplare verkauft, das Buch.
Was?
Das Buch hat wahrscheinlich mehr als 800, 900 Exemplare verkauft.
Ja, das war jetzt ein Witz. Ich hab Millionen. Also das ist wirklich ein Hammer, das Ding.
Ja, klar.
Unglaublich. Nee, und das ist aber was Schönes
zu merken. Ich kenne keinen Haushalt mit Kindern, wo das nicht steht.
Also
mindestens eins. So.
Das ist ein großes Geschenk natürlich. Und es ist aber auch eine Verantwortung weniger dem Leser als den Figuren gegenüber. Ich mache jetzt den fünften und letzten Band. Es war nach drei Bänden mal Schluss.
Ich dachte nach
genau. Ja. Und dann kam fatalerweise, aber auch schönerweise, kam die Sendung mit der Maus dazu. Und sie fragten mich und den Peter Schösser, das ist der Illustrator der Rico-Bücher. Und dann haben wir beide gesagt, Zeitdruck und Stress immer und man hat ja 1000 Projekte und so. Dann lass uns denen doch das geben, was wir sowieso schon haben, das ist Rico. Dann machen wir noch ein paar Figuren dazu, habe ich dann gesagt. Dann mache ich noch ein paar durchgeknallte Kinder dabei und die schieben wir alle auf den Spielplatz in Kreuzberg und alles ist gut. Und dann hatte ich diese Figuren, aber wie es dann so ist beim Fernsehen, es war überhaupt weder Zeit noch Etat hätte ausgereicht, diese Figuren in so einer Serie einzuführen. Das wurde gesetzt.
Ja.
Rico hat jetzt Freunde, Punkt.
Okay.
Das ging mir total auf den Sack und das hat mich dauerbeschäftigt, wo ich dachte, das geht so nicht.
Wobei Rico und Oskar haben ja diesen taubstummen Freund im Diebstahlstein, lernen sie doch diesen
Der ist schon im ersten Teil drin.
Genau, da kommt der mal kurz vor. Genau.
Teil Nummer rein. Ja. Ja, aber dieser Haufen neue Freunde und auf dem Spielplatz kommen die alle her. Genau. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich dann die Herkunft dieser Kinder unbedingt machen wollte und habe das dann mit einer Weihnachtsgeschichte angefangen. Aber dann eben das Fass aufgemacht, das sind 6 neue Kinder, die kannst du nicht alle in einem Buch beleuchten. Und mach jetzt also ein abschließendes und dann ist auch vorbei. Jetzt habe ich es mir selber
nämlich... Sagt er jetzt
doch, zweiten
Mal. Nein,
habe ich jetzt so hingekriegt, weil Rico jetzt in die Pubertät kommt. Und das ist dann ist Schicht im Schacht. Also okay. Das wird ein Buch darüber, wie die zwei sich erstmal auseinanderleben.
Wobei, das war immer so.
Also, ja, aber jetzt richtig. Aber jetzt haben sie richtig Hack aufeinander.
Okay.
Und müssen denselben Fall lösen, aber jeder auf seine Art. Also jeder geht auf völlig verschiedene Art und Weise an diesen Kriminalfall ran. Und am Schluss die Lösung schaffen sie aber nur zusammen natürlich, wie sich das für ein gutes Kinderbuch gehört.
Weil gestritten haben sie sich ja immer.
Genau, zusammen. Ja, aber das geht jetzt richtig lang. Und die Freunde, die neuen, die versuchen dann in Doppel- und Dreifachagentenfunktion zu vermitteln und rasen hin und her zwischen denen. Das wird, glaube ich, sehr nett. Und dann ist aber auch rum.
Also du bist einer der besten und wichtigsten Kinderbuchautoren Deutschlands. Also und so ist es in deinem Kopf entstanden und so. Du sagst, dein Freund, dein Lebensgefährte hatte eben ADHS. Du hast es eben dann so als erwachsenes Ding kennengelernt. Wie hast du das als Gegenüber bemerkt, als Lebensgefährte, dass der ADHS hatte? Oder wie sieht das in so einer erwachsenen ADS aus den Augen
des Betroffenen aus? Also das war nicht einfach. Das hat zwei wie die meisten Dinge, zwei Seiten. Die positive Seite ist die, der konnte mit dem Handy in der Hand, da hat er irgendwas drauf rumgetastet und irgendjemand eine Message geschickt. Mit der anderen Hand hat er im Kochtopf gerührt, der konnte super doll kochen. Also, und damit meine ich jetzt nicht Bratwurst mit Sauerkraut. Nee. Das war richtig geiles Zeug. So, dann hat er gekocht, dann hat er mit dem Fuß noch irgendeinen Hocker durch die Gegend geschoben und selber mir noch Küsschen zugeschmissen. Also, der konnte 4 bis 5 Sachen parallel zueinander machen. Und die Schwierigkeit war, auch in der Konversation, jetzt stell dir also vor, diese ganzen Tätigkeiten und Fähigkeiten macht er jetzt in den Dialog rein.
Ja.
Dann redet der redet über das Kochen, der redet über, mit was er irgendeinem Gegenüber am Handy reden will.
Und der
redet
der mit Hocker dir, der mal redet wieder mit lackiert Hocker, werden muss.
Ganz genau. Und dann war das, also fordernd ist manchmal gar kein Ausdruck gewesen, zu gucken, wo hält er sich denn gerade auf? Das war wirklich teilweise von Satz zu Satz sprang der irgendwo rum und hatte diese ganzen Stränge in seinem Kopf. Ja. Das ging so lange gut, bis du gesagt hast, ja, Alter, jetzt ist mal, sorry, aber mach mal hier einen Reißverschluss zu. Das geht so nicht mehr. Ich fahre ja gleich um. Und das hat ihn dann furchtbar irritiert und dann brachen alle Fäden ab, sozusagen.
Ach so, dann hat er sozusagen fielen alle Bälle runter, sozusagen.
Genau, das ist ein gutes Bild, ja. Und dann hat er sich eben ganz auf mich fokussiert und das war dann schwierig, weil ich ihn ja im Prinzip davon abgehalten habe, so viel zu denken. Das Problem war dann aber, dass er sich damit selber natürlich auch belastet und überlastet hat und das viel, der war früher, hatte der harte Drogen genommen, das war so, um fokussieren zu können und der hat Musik gemacht, das war so seins, wo er völlig fokussiert war auf einmal. Und Sex, das war auch noch so. Also das waren alle möglichen Dinge, die wirklich ihn so auf einen Punkt gebracht haben. So
rauschhafte Sachen eigentlich,
im Prinzip
oder?
War das also rauschhafte so Ding, ist richtig. Sex, ja, ja, da hat er sich dann auch, wenn man Pech hatte, drin verloren. Und dann habe ich mich nicht immer wohl in der Rolle gefühlt des Ankers, wo er dann auch Halt dran findet. Das war so manchmal, nicht immer.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Aber das war schwierig. Also das war der schwierige Teil. Dass er sich manchmal so verloren hat in der Welt und dann auch für sich erstmal gar nicht sich auch nicht sortieren konnte und ich das auch nicht gleich gerafft habe, wo hakt's denn jetzt gerade? Also was beschäftigt ihn denn da? Weil wenn du dann versuchst zu sagen, wie bist du denn vom Hölzchen auf dieses Stöckchen jetzt gekommen,
ja,
das irgendwie nachzuvollziehen, das fiel ihm wahnsinnig schwer. Und das war dann manchmal tagesformabhängig. Und das war dann das wirklich Anstrengende, wenn der mies drauf war und gar nicht mehr abzuleiten war, was ihn jetzt mies draufgebracht hat, weil das war manchmal nur totaler Blödsinn. Also einfach irgendwas, so die Summe von lauter kleinen Pisack-Sachen und auf einmal war der mies drauf. Und das dann aufzulösen, war schwierig.
Wobei das dann ja, sage ich jetzt mal so, schon so ein bisschen therapeutisch ist, oder? Also wenn
naja,
du dann
klar
plötzlich denkst, du, ich habe jetzt hier so einen Wollknäuel in der Hand, warte ja, mal, das will ja ich jetzt gerade
nicht. Naja, sagen wir mal therapeutisch aus Notwehr. Denn ich wollte ja irgendwie wieder mit ihm klarkommen. Das war jetzt auch überhaupt kein Dauerzustand, aber das war der schwierige Teil.
Okay.
Das konnte eben passieren. Und ich habe mich mit Händen und Füßen eigentlich gewehrt gegen die Rolle des, der war auch jünger als ich, 10 Jahre. So eine Daddy-Rolle, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Also ich möchte einen gleichberechtigten Partner haben. Und auf ganz, ganz vielen Ebenen war der das auch. Der war unglaublich schlau. Ähnlich wie Rico. Der hatte keinen Schulabschluss oder irgendwann haben sie ihm eine Hauptschule hinterhergeschmissen, damit sie ihn los wurden, weil ja, das ein, hat er selber erzählt, massiv schwieriger Schüler war. Aber der war super intelligent und toll, ein super toller Gesprächspartner. Wenn er dann irgendwie so reingesummt hat auf was, hat er Dinger rausgekommen, so, oh, boah, Wahnsinn, das war toll.
Ganz also
toll.
Man muss eben sagen, der Gianni war ein sehr, sehr bekannter und sehr profilierter DJ irgendwie in der Berliner Techno-Szene. Mhm. Techno war nie meine Musik, aber das ist so. Und der hat auch sozusagen bei großen Events sehr regelmäßig aufgelegt. Und sozusagen bekanntermaßen, die hervorragend orientierte Yellow Press hat das ja komplett berichtet. Also ist er dann eben zusammengebrochen nach einem großen Auftritt. Also er ist irgendwie noch nach Hause gekommen oder irgendwie so hieß es dann.
Ja, es gibt da irgendwie so eine korportierte Geschichte. ich stehe da im Wort, dass der Familie gegenüber, dass ich mich da öffentlich zurückhalte.
Ja.
Und das mache ich auch. Der hatte große Probleme, also der hat schon nicht umsonst einen älteren Typen gesucht. Der hatte so ein Vaterding am Laufen, also der war vom Vater ähnlich wie Oscar dann
im Buch. Ja, okay.
Der Vater hat ihn nicht gewollt und abgelehnt und der hat immer versucht, irgendwie Zuneigung zu bekommen von Autoritätspersonen. Das war sein großes Unglück. Also da kam er nicht mit klar und das hat ihn dann letztlich auch dann eben in die Ecke gebracht, wo er nicht mehr rauskam. Ich habe es nicht gemerkt in der Summe dessen, was so kam. Ich wurde wahnsinnig erfolgreich mit dem Rico, mit dem ersten. Und er war eifersüchtig auch, das ist normal, ist auch nicht schlimm. Aber ganz viel von dem, was dann kam an Exzentrik, was er sich dann angewöhnt hat, das habe ich auf mich bezogen und dachte, das ist seine Art, mir zu zeigen, guck mal, ich komme wahlweise damit klar oder nicht klar, jedenfalls hier hat sich was verändert. Tatsächlich lag es aber dran, dass sein Vater gestorben war. Und das wusste ich zwar, aber ich habe es komplett falsch eingeordnet. Weil ich das immer als Ablehnung gegen mich erlebt habe, was dann kam. Also er war verschlossener und so. Und das war sehr schade. Das Gute war, das war irgendwann auf der Kippe, dass wir gesagt haben, wollen wir das überhaupt noch, diese Beziehung? Wir waren dann über 5 Jahre zusammen zu der Zeit. Und dann haben wir beide gesagt, ach komm, das ist uns schon viel wert, wir probieren das jetzt nochmal. Und die Woche drauf ist er dann gestorben. Okay. Aber es war halt im Guten ausgesprochen, dieses, ich glaube, ich werde durchgedreht oder ich habe keine Ahnung, wo ich heute wäre, wenn ich gesagt hätte, komm, wir trennen uns und er wäre dann eine Woche später gestorben. Das hätte ich natürlich völlig, jetzt bist du schuld und so, die ganze Kiste. Das blieb mir Gott sei Dank erspart. Das ist einfach sehr, sehr traurig. Dessen ungeachtet, das ist jetzt fast 10 Jahre her, dass er starb. Und ich glaube nicht, dass wir eine lange, lange gemeinsame Zukunft noch gehabt hätten.
Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Ich meine, du sozusagen so der Junge aus der hessischen Provinz und irgendwie der DJ. Der flamboyante Mega-DJ.
Ja, übers Internet.
Ach so.
Das war auf irgendeiner Plattform, wo von Sex bis Beziehung alles geht.
Okay.
Und dann haben wir uns da einfach angefunkt. Und
dann habt ihr das Menü einmal durchgelesen?
Ja, das war witzig. Also, das ist schon eine spannende Kiste. Ich habe das eigentlich in dieser Form nur dieses eine Mal gemacht, aber natürlich kannte ich mich mit schwulen Plattformen im Internet aus, aber dass ich eine Beziehung darüber eingegangen bin, das war nur einmal. Da gehst du schon, wie wahrscheinlich in jeder Beziehung, aber das ist ein anderes Medium. Man schreibt sich so und was machst du so und was hörst du so für Musik? Da hat er nie geschrieben, ja, ich mache Musik, genauso wie ich nie geschrieben habe, ich schreibe Kinderbücher, denn du wirst ja nicht konkret danach gefragt. Was machst du so? Und ja, schreib so ein bisschen und so. Das war, und dann habe ich viel überlegt, wäre das jemals zunehmend, also wenn du dem irgendwo in freier Wildbahn begegnet wärst, hätte dieser Dialog zu was geführt? Oder denn, naja, du hast dann, weißt du, dann hängst du ein Bildchen daneben, so oder eins oder zwei, und denkst du, ach, der ist ja goldig, gell, und das hat er wohl auch gedacht. Und dann fängst du dann rum zu fantasieren, wäre ja ganz nett, den ins Bett zu kriegen. So, machst du dann ja auch. Dafür sind diese Plattformen ja auch da.
Ja, genau.
Wenn man dann das möchte und Glück hat, dann geht das eben über in eine Beziehung. So war das bei uns.
So ist aber, es ja eigentlich, also wird immer so getan im Internet und so, also jetzt nicht, dass du so tust, aber so ist es ja eigentlich auch im realen Leben. Also weil da auch immer so, das Internet hat uns alle so schlecht gemacht. Im realen Leben ist es auch so. Man hat dann so irgendwie Fantasien
ganz
über
ehrlich,
diese Person und denkt, oh toll.
Das Ding ist auch, also ich habe wirklich seit Janis Tod da die Finger von gelassen, interessiert mich auch nicht mehr. Ich möchte auch keine Beziehung mehr. Aber das war was, da finde ich schon, da wird viel Schindluder damit getrieben. Also es ist genau für kontaktscheue Menschen oder jemand, der nicht so eine Rampensau ist oder, ist das ein super Medium zu sagen, ey, guck mal, hallo, hier bin ich, guck mal, so sehe ich aus und das sind so meine Interessen und wir können ja mal gucken, wir können miteinander quatschen. Das fand ich ziemlich cool. Und logisch triffst du aber genauso viel Bekloppte wie in freier Wildbahn.
Wie im realen Leben,
Aber eben auch super spannende Leute. Also ich habe da Leute tatsächlich kennengelernt, das sind heute noch Freunde. Das ist wirklich schön.
Das gibt es auf jeden Fall. Im zweiten Rico-Band, im Rico Oskar und das Herzgebreche, hast du ja, ist es dir gelungen, sozusagen versehentlich eine Definition von Depression abzugeben, die ganz, ganz viel zitiert ist. Also Depressionen sind, wenn die Gefühle im Rollstuhl sitzen.
Genau.
Wahrscheinlich irgend so ein Satz, der ihm irgendwann mal ganz gut rausgerutscht ist und der ist sehr viel zitiert. Mhm. Ich mag ja auch sehr Joanne K. Rowlings Definition von Depression, wobei die komplizierter ist. Also für mich sind ja die Dementoren einfach Depressionen. Ohne dass das so ausgesprochen wird. Als Psychiater, der nicht sehr besonders schlau ist, denkt man sich dann so, Lebensgefährte stirbt, nächster Band befasst sich mit Depressionen. Also wie ist das mit dir und der Depression?
Das ist, also die hatte ich, sagen wir mal, die sind mir nicht fremd, aber die hatte ich auch schon vor Gianni. Ich denke mal, vom Typus her bin ich schon so einer, der schnell sich verliert in düsteren Gedanken.
Ach so.
Oder okay, also ich glaube in den früheren Zuweisungen, ich wäre so als Melancholiker durchgegangen.
Ja.
So und ich bin tatsächlich jemand, der sehr der Vergangenheit verhaftet ist und viel hadert mit was wäre wenn, also die Fahrradkette, die berühmte, das geht mir selber auf den Sack und ich kann es auch inzwischen ganz gut abstellen zwischendrin, aber das ist schon da. Das war aber eben auch vor der Beziehung schon da. Das ist einfach so und das hat tatsächlich was diese Hilflosigkeit mit der man mit sich selber konfrontiert ist. Das ist also, ich glaube, Leute, die das nicht kennen, und ich kenne es ja nur in Grundzügen. Also ich bin kein Mensch mit heftigen Depressionen oder so. Ich war damit auch noch nie bei einem Therapeuten, weil es eben mich nie in eine Ecke drängt, wo ich das Gefühl habe, ich tue mir jetzt was an oder ich tue mir was Ungutes oder so. Aber schon diese Düsternis, die einen befällt, diese völlige Verdüsterung der eigenen Welt, das kann einen schon richtig übel packen. Und ja, und dann machst du halt Gedanken drüber. Und das ist dann das, was ich in Bild übersetze. Dann ist das eben ein Rollstuhl, dann hat er aber auch keine Räder und es ist auch keiner mehr zum Schieben da. Da geht eben nichts Arme mehr.
So
genau, ja. Da geht eben nichts mehr. Und es ist nicht umsonst, dass im Buch dann das auf eine Nebenfigur ausgelagert ist. Die, ich meine, gut, da sind wir dann in den Tiefen des Bücherschreibens, dass dann jede Figur natürlich irgendwelche Sachen von einem hat. Und dann habe ich sie halt der freundlichen, mütterlichen Zuwendungsfigur gegeben. Meine Mutter ist zum Beispiel auch jemand, die stark unter Depressionen leidet.
Ah, okay. Ja, die Mutter von Rico ist jetzt eine Figur, die ich sowohl im Buch als auch was mich ganz beseelt hat im Film wahnsinnig toll finde.
Ja, ist toll.
Die beste schauspielerische Leistung von Caroline Herfurth, meiner Meinung nach. Ist wirklich super, unfassbar, was sie macht. Und aber eben auch im Buch, ich mag das, dass die tanzt ein bisschen und die guckt auch mal so ein bisschen, dass sie irgendwie ihren Hintern so an der richtigen Stelle wackeln lässt, aber die ist eben nicht dämlich. Ich finde die so toll. Also deswegen lieben das die Leute auch, weil du keine von den Figuren verkaufen wolltest, oder?
Ja, das ist immer wichtig. Du musst tatsächlich jeder Figur ihre Würde lassen. Das ist ja das, was der Rico auch macht. Der guckt Menschen an.
Ja.
Und auch wenn das Arschlöcher sind für ihn, aber der guckt und sagt, du kommst nicht, also das sagt er so nicht, aber das ist das Prinzip, du kommst nicht als Arschloch auf die Welt, sondern es gibt einfach Dinge, die geschehen und die formen dich mit. Und dann hat er eben einen weichen Blick. Das ist bestimmt nicht immer gut. Deswegen ist dann der rationale Oscar daneben und sagt, ja, aber Entschuldigung, aber das geht jetzt eben trotzdem nicht. Ganz genau, vom Pressure. Das geht jetzt trotzdem nicht. Und Ricos Mama ist so, ich muss das gerade rücken, die mütterliche Figur mit der Depression ist Frau Darling, die so.
Ja, spielt, genau. Ne? Ja,
so.
Ja, ja.
Aber Ricos Mama hat keine Depression. Die ist tatsächlich so, und das hat die Caroline Herfurth super hingekriegt, dieses Touchy, die hat ihn immer angepackt, der kriegt so viele Küsschen verpasst in dem Film. Und das ist, was die macht, die liebt ihren Sohn. Und die liebt ihn so wie er ist. Die stellt sich nicht, im Gegenteil, im Buch, das ist im Film logisch, das passt da gar nicht rein, vor Zeitmangel, aber im Buch gibt es eine Szene, wo die in den Laden geht und sagt so, das ist mein Sohn, der kommt jetzt demnächst hier einkaufen und wenn sie ihn beduppen, breche ich ihnen beide Arme.
Ja.
So. Das ist Ricos Mama in Kurzform.
Das ist die Beziehung zu ihm. So. Also ich finde das eben interessant, dass du das jetzt eben nochmal sozusagen aus Ricos Augen siehst, was ja logisch ist, weil das immer wieder deine Perspektive ist. Ich finde nur so toll, dass diese Frau an sich einfach auch so funktioniert. Also die Frau sozusagen, die steht im Leben, die hat jetzt nicht den geilsten Job und wahrscheinlich auch nicht so den geilsten Schulabschluss. Ja. Und trotzdem macht ja keiner einen Scheiß vor oder so. Die hat auch oft kein Geld. Und trotzdem ist sie nicht irgendwie arm im Kopf oder so.
Ja, nee, das ist eine ganz lebenszugewandte Figur.
Ja. Ich meine, die könnten sich heute natürlich nicht mehr leisten, in der Diefenbachstraße zu wohnen. aber mal, das das ein bisschen Fiktion soll ja auch in jedem Buch so drin sein oder so. Du bist ein melancholischer Mensch oder du kennst sozusagen Melancholie oder auch so nostalgische Festhalten an dem Vergangenen, was vielleicht gar nie so war oder so. Und vorhin hast du gesagt, ein Autor ist jemand, der einen Schreibtisch zwischen sich und die Realität da draußen stellt. Mhm. Gleichzeitig bist du natürlich jemand, der dann auch immer wieder nach vorne geschubst wird. Ja. Also sozusagen Leute verehren dich, du kriegst Leserbriefe, du sollst wahrscheinlich, was weiß ich, im Stadttheater Stuttgart auftreten und eine Rede
solche über Sachen.
Die Zukunft des Baden-Württembergs.
Das geht ja auch alles. Das ist ja, das kann ich ja. Also ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann ganz gut schauspielern, denke ich. Aber was viele Menschen nicht sehen, und das betrifft ja, weiß Gott, nicht nur mich, das machen unglaublich viele Autoren und auch Schauspieler, du lieferst das, was gewünscht wird. Du bist jetzt die Figur Autor. Ja. Da kommen dann viele Missverständnisse, so wie dieses Jahr. Und sie haben ja sicherlich, also du kriegst sowas mitgegeben, sie haben ja sicherlich als Kind schon geschrieben und sagst so, nö, ich habe nie was freiwillig geschrieben, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe es irgendwann aus Jux gemacht und es hat funktioniert, aber da war ich erwachsen. Und also viele Vorurteile, ich meine es jetzt ohne Wertung, Vorurteile, die siehst du dann so was...
Vorannahmen, sagen wir Vorannahmen, weil Vorurteile ist besser. Immer sozusagen
Da ist das Urteil drin. Ja. Aber Vorannahmen, genau. Also das ist schon viel, was Menschen so auf solche Berufsbilder projizieren, auch Kinder.
Judith Holofernes hat gesagt, überall wo sie hinkommt, kriegt sie immer veganes Essen.
Schlimm, gell, ja.
Weil alle selbstverständlich davon ausgehen, dass Judith Holofernes Veganerin ist.
Weil sie mal was über Veganer geschrieben
hat? Nee, gar nichts. Sie isst Fleisch. Nee, sie singt halt, sie ist halt Sängerin von Wir sind Helden und da gehen jetzt alle davon aus, dass sie natürlich vegan
ist. Das ist bei mir genau davon aus, dass ich Kinder liebe. Das ist auch...
da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Warum?
Um das zu Ende zu bringen, du baust also so eine Persona auf, eine Maske und das kann ich ganz gut. Dass ich mich dahinter eigentlich zurückziehe oder rausziehe, vorne steht der Schauspieler und liefert den Autor, das finde ich auch völlig legitim. Der ist ja nicht erlogen oder so. Der ist halt nur eine Facette meiner Persönlichkeit. Ja. Der Rest ist auch für Kinder zum Beispiel gar nicht zumutbar an vielen Stellen oder auch uninteressant. So, all solche Dinge. Und für mich bedeutet der Rest aber, das ist der Teil, den ich für mich behalten kann. Und
auch ich muss,
dann,
oder?
Und also, muss, genau. Und wo ich dann sage, das da vorne, das ist okay, was da vorne stattfindet. Damit kommst du gut klar. Das kannst du wirklich freimütig geben, denn hier hinten ist noch sozusagen genug von dir übrig, wo keiner dran rumreißt. Denn als öffentliche Figur, das ist das Schlimme, finde ich, es wird halt viel an dir gerissen. Viele wollen so ein Stückchen von dir abhaben und so. Ja. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig.
Wie ich meine sozusagen, du musst da gucken, ne? Also politisch wirst du sicherlich auch sozusagen angefragt. Also können Sie nicht mal was sagen?
Ja, da halte ich mich dann raus.
Aber angefragt wirst du.
Ja, also klar.
Können Sie nicht mal was sagen zur Lage des Schulsystems in
Ja, oder sagen Sie mal was zu den kleinen Klimahüpferkindern oder so. Und dann sagst du, ich habe da natürlich eine Haltung zu, aber fragen Sie mich doch bitte was zu meinen Büchern. Ich mag das nicht wirklich, wenn dann irgendwo steht jetzt war wieder irgendeiner die Fantastischen Vier bringt ein neues Album raus und Smude sagt dann, dass er die AfD scheiße findet. Ich denke, Leute, das ist für mich billige Geschäftemacherei. Es tut mir leid, das ist wohlfeile Geschäftemacherei. Und sowas mache ich nicht.
Also ein Freund von mir, der hat eben auch gesagt, dass er eben auch mal was gegen die AfD gepostet hat, weil er die auch wirklich nicht so gut findet. Und er sagt dann, er hat dann irgendwie, was weiß ich, 50 Leute verloren irgendwie bei diesen sozialen Kanälen und 200 dazu gewonnen. Und dann kam, war eher mit zwei Nullen dran. Ja, ja. Aber wo er dann so sagte, da kann man sich dann irgendwie auch schäbig vor. Also, weil er eigentlich ist ja dieser Meinung, also so, er würde diese Partei nicht wählen. Mhm. Aber er kam sich dann auch schäbig vor, das öffentlich zu machen, mit einem Nettogewinn dann da rauszugehen. Also so.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich gar nichts, ich habe kein Facebook, ich habe kein Twitter, kein Instagram, gar nichts.
Das und du lebst viel machst du
das? Ja, und habe dafür viel Zeit, schöne Bücher zu lesen oder Bücher zu schreiben. Das ist nicht mein Ding. Gut, das ist jetzt spezifisch dieses Kinderbuchautoren-Dasein. Da kommt ja unglaublich viel an Post. Lieber Herr Steinlöffel, ich muss Ihr Buch so zum Unterricht machen. Ich brauche mal eine Charakterisierung von der und der Figur.
Ja,
oder ich brauche eine Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 13. Oder.
Und das machst du dann, oder?
Nö.
Nein, natürlich nicht. Das war ja auch nicht ernst gemeint.
Danke. Die kriegen Einlauf. Also das ist Schätzchen, aber das ist jetzt schon, wie willst du mal später klarkommen?
Es gibt so einen ganz alten Witz. Brief an Günter Grass. Ich habe Ihr Buch als Lieblingsbuch angegeben. Können Sie mir bitte eine kurze Inhaltsangabe schicken, damit ich weiß, worum es da geht? Also so, was? Und außerdem denke ich eben auch, ich weiß nicht, wieso du das siehst, aber ich denke eben auch, wenn ich dein Buch auf eine bestimmte Art und Weise lese, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, wenn Rico für mich irgendwie ein Arsch ist, ich mag den nicht, irgendwie irgendwas passt mir nämlich, dann ist der doch für mich ein Arsch. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst, genau. Andreas Steinhöfel Autor, das ist mir doch Wurst. Ja, ja. Also du sagst, nee, der ist doch voll nett und so, tja, nee, irgendwie, ich mag das nicht, wie der mit dem Oscar umspringt und dass er den so direkt anspricht und so. Oder? Also es ist doch auch... Aber es ist doch mein Buch dann irgendwo auch. Ja. Ich habe mir das... Also geht jetzt noch nicht wegen dem Geld.
Nein, also das Grundproblem ist, da muss man wahnsinnig aufpassen, wenn man das so sagt. Aber das Grundproblem ist, dass viele Menschen denken, du interessierst dich dafür, was sie von deinen Figuren halten. Das ist ja mitnichten so. Ich schreibe ja diese Sachen, weil sie mir was bedeuten. So, dann ist mir aber völlig egal, was die jemand anderen bedeuten. Das ist ja so, wenn ein Musiker... Du freust dich, wenn andere Leute ähnlich empfinden wie du oder wenn du womöglich damit einen wirtschaftlichen Erfolg hast und dann sagen kannst, gut, dann kann ich mich jetzt darauf konzentrieren in meiner Arbeit. Aber tatsächlich, ich würde das ja auch schreiben, wenn es nur 5 Leute lesen würden.
Ja.
Weil ich es halt für mich schreiben will. Und da, das hört sich immer grauenvoller an, als es gemeint ist. Aber es ist total lieb, wenn gute Kritik kommt. Es ist auch total gut, wenn Negativkritik kommt, solange sie konstruktiv ist und nicht irgendwie blödsinnig. Aber ich kann auch ohne das alles leben. Ich würde nichts anders machen.
Ja, vor allen Dingen das Entscheidende ist ja, dass du dich eben für diese Figuren interessierst. Du schenkst es eben durch die Veröffentlichung jedem und dann, aber Hauptsache du hast dich dafür interessiert. Ich meine, das
ist so, was ich vorhin mal sagte, es ist super toll, wenn viele Leute das auch mögen. Oder du merkst, Kinder fühlen sich darin aufgehoben, erkennen sich wieder. Ich hatte an der Uni einen Prof, der sagt immer, das Schlimmste, was man verfassen kann, ist affirmative Literatur. Mhm. Also, und ich finde, nee, das ist so ungefähr das Beste, was du machen kannst. Das ist so das Zeug, was dir bestätigt, was du eh schon weißt. Und ich weiß, da habe ich mich damals an der Uni schon gestritten, obwohl ich da gar nicht geschrieben habe. Und ich sagte, nee, es ist doch gut. Es gibt doch Menschen, die stehen vor Gott weiß, was für Abgründen oder. Und auf einmal entdecken die, hey, da denkt und fühlt einer so wie ich. Das ist für mich das Beste, was Literatur leisten kann. Und in Kinderliteratur sowieso. Und da war der totale Gegner von.
Ja, würde mal sagen, er hat sozusagen die Textstruktur des Internets nicht kommen sehen, weil ich meine sozusagen, ja, aber eher auf der anderen Seite, ja.
Nein, es ist ja schön, wenn es verschiedene Standpunkte gibt, aber ich habe es auch wirklich nicht verstehen können. Ich dachte, der Rest ist doch abstrakt. Also wenn ich nur vor was stehe, was ich als Autor auch tue, wenn ich plotte, wenn ich eine Handlung aufbaue, wenn ich eine Figur aufbaue, das sind ja tatsächlich Konstrukte. Und die funktionieren nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Von mir aus der Psychologie, der Dramaturgie und so. Aber wenn das eben so eine Kopfnummer wird, dass du sagst, ich fülle gar nicht mit nachvollziehbarem Leben, sondern ich mache was, wo der Leser davor steht, so, oh, eine Kunstfigur, oh, in dieser Form habe ich über jenes noch nie nachgedacht. Das heißt, du bist mit dem Kopf dauernd dabei, dann weißt du jetzt, warum ich keine deutsche Literatur studiert habe, sondern Anglistik, weil dieses zusammen, dieses Hand in Hand gehen von Kopf und Gefühl, das haben die Deutschen einfach nie hingekriegt. Das ist bei uns völlig zerteilt. Oder die wenigsten. Jetzt kommen neue Leute nach, das verwässert langsam.
Ja, ich weiß auch nicht.
Sozialisiert wurde literarisch, da war tatsächlich, also da, das musste super anspruchsvoll sein. Am besten tatsächlich diese Klischee-Klassiker, je weniger man verstanden hat, umso literarischer war es. Und heute stehst du da und sagst, was ist das denn für ein Bullshit?
Ja.
Das, und vor allem, wer will das denn lesen?
Aber es bleibt dabei so ein bisschen, es geht immer darum, wenn man sich amüsiert und viele Leser hat, dann kann es nichts Gutes sein. Also da muss irgendwas so dran sein. Mhm. Und das, ich glaube, das Entscheidende sozusagen ist eben auch daran, dass der Kritiker hat es verstanden und der Kritiker kann mir erklären, was es ist. Also der Kritiker sagt dann so, ja, das war jetzt irgendwie, also das ist sehr, wenn man Shakespeare, Hölderlin und das Frühwerk von Rilke gelesen hat, dann kann man einiges dechiffrieren von dem, was der Autor da, und dann, ah, wunderbar, ja, das ist jetzt für niemanden lesbar oder so, aber da gibt es einen Preis und so dafür sozusagen Kinderbuch.
Ja, da bin ich ungnädig.
Also,
Definition von Kritiker ist immer, der Kritiker erzählt dir, was er besser machen würde, wenn er es könnte.
Ja, und dann trifft man einen, der nett ist, und dann denkt man doch wieder anders. Ja. Aber genau, also.
Gute Kritiker sind eben anders. Die lassen zum Beispiel zu, dass ihre Leser Spaß haben oder ihre Hörer oder Filmgucker oder was auch immer.
Das Problem ist halt eben sozusagen bei dem erfolgreichen Buch sozusagen, da braucht es eben nicht mehr die Erklärung, da braucht es auch keinen Kritiker, sondern da braucht es einen guten Applaus sozusagen. Da hat der Kritiker keinen Bock drauf, weil dann, was ist dann seine Funktion? Ja, während eben das schwer vermittelbare Buch, da hat er das Gefühl, da kann er noch was zu sagen oder so. Ja. Naja, Tamara Bach hat irgendwie mir mal gesagt, die ist ja auch eine Kollegin von dir, hat sie irgendwie mal gesagt, ja, der Unterschied ist zwischen diesen echten literarischen Büchern und meinen Büchern ist, dass sich meine eben verkaufen. damit kannst du dann irgendwie auch wieder leben, wo ich sage, recht hat sie. Ja, na gut. Es gibt immer noch eine Rubrik bei uns oder bei mir. Und diese Rubrik ist, du hast die Möglichkeit, auch meine psychiatrischen Kolleginnen, auch du, alle haben die Möglichkeit, eine Frage an einen Psychiater zu stellen, die, egal wie verrückt oder merkwürdig die dir erscheint oder so, eine Frage, die du vielleicht schon immer mal an einen Psychiater stellen wolltest, wenn du das möchtest, du musst das auch nicht tun, aber fällt dir da irgendwas ein?
Hätte ich wahrscheinlich jetzt darauf vorbereitet sein müssen.
Nein.
Dann hätte ich mir wirklich, also 100 pro schwirrt da jetzt ganz viel durch meinen Kopf, dass ich aber in der jetzt so schnell gar nicht zu fassen bekomme. Aber spannend ist zum Beispiel, also für mich, was mich sehr beschäftigt, dieses Thema Depression, das ist ja kein schöner Zustand. Und tatsächlich habe ich überlegt, wenn ich mal Hilfe in Anspruch nehmen würde, dann die, dass ich eine wahnsinnige eine Todesangst habe, aber nicht im Sinne von, dass mir jetzt was passieren könnte, sondern das ist mehr so eine Verlustangst, und zwar eine beidseitige. Also entweder ich könnte, wie bei meinem Freund zum Beispiel, jemanden verlieren, das bezieht sich hauptsächlich auf die Familie, oder ich würde denen weggenommen und dann stehen die da und gucken doof. Und das ist was, was ich hasse, wenn mich das so greift und packt, weil ich denke, ich lebe ja gerade und es ist sehr, sehr schön. Und ich möchte es eigentlich mehr genießen können. Aber je mehr ich versuche, das zu genießen, umso mehr kommt von der anderen Seite dieses Gefühl, ey, pass bloß auf. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein blöder protestantischer Rest ist, der da mir rumflattert, sowas Anerzogenes. Also dieses, du darfst nichts genießen, denn da kommt die Strafe auf den Fuß. Das ist ja sehr puritanisch. Aber das geht mir zum Beispiel auf den Sack. Wie, das wäre jetzt die Frage an den Psychiater, wie geht man mit so einem Gefühl um? Ich meine jetzt nicht damit, wie werde ich das los, sondern so, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, das fliegt mich an? Lass ich es fliegen? Lass ich es auf mich einprasseln? Oder gibt es Abwehrmechanismen?
Also mir hat in der Hinsicht, das ist ja ein menschlicher Grundzustand, und mir hat in der Hinsicht am meisten eben Meditation geholfen. Mhm. Also ich mag das selber, mach das sehr und sozusagen so dieses Loslassen. Ich mache Hypnose als Therapieform, und da ist ja eine Grundvoraussetzung sozusagen so dieses Meditative, dieses Gedanken nicht verurteilen, sondern Gedanken so probieren, so nach außen zu gehen und die Gedanken so sozusagen so zu beobachten. Also dass man eher sozusagen sagt, ich bin nicht Verkehrsteilnehmer, sondern ich gucke aus dem Fenster und guck mir den Verkehr an, und wenn dann ein LKW vorbeifährt, dann ist er in einem LKW und so. Ja. Also dass man sozusagen, also das hilft mir sehr, sozusagen in diesen Fluss zuzuschauen, und dadurch sozusagen kann ich dann loslassen und komme irgendwie aus diesen Bewertungen raus, weil was du beschreibst, ist ja auch diese interessante Bewertungsspirale, dass man sagt, ich will das nicht und dann habe ich das und dann schelte ich mich noch dafür, dass ich das habe, und es ist ja jetzt noch schlimmer und so. Ja. Ich habe mir ein paar Menschen auch schon begleiten können, die dann gestorben sind, sozusagen nicht durch meine Begleitung, aber in meiner Begleitung oder so. Und am Ende will eigentlich niemand sterben. Und deswegen ist es auch etwas, genau, was man nicht wegkriegt, sondern was man...
Nee, ist schon klar. Und mir geht's ja um den Umgang damit. Aber es ist ein schönes Bild mit dem, aus dem Fenster guckt mit dem Verkehr. Das ist, könnte sein, dass das im Rico noch aufkreuzt dann.
Also, das
man macht sich ja auch Bilder. Also, das ist so.
Dass man nicht das Gefühl hat, sozusagen, man ist jetzt da drin im Auto und tut alles so eng, sondern dass man mal probiert, die Perspektive einzunehmen, so mit dem Kissen aus dem Fenster die Diefenbachstraße runtergucken. Und das ist so jedenfalls, was mir dabei hilft. Na gut. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt noch, bevor der Podcast kommt, werden wir von dir in der Zeitung lesen. Du bekommst heute einen Preis. Heute oder morgen? Morgen bekommst du das Tüdelband.
Das Hamburger Tüdelband.
Tüdelband, ja. Hatte ich vorher noch nicht gehört, habe ich geguckt. Also für mich ist es, ohne dass ich jemals dazu gefragt werden würde, schön, weil jede Auszeichnung von dir ist mir recht. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ich danke
fürs Interesse. Wir hören uns wieder. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder, und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.